Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Stefanie Gebert, hallo. Wie geht Schule, ohne dass man sich im Klassenzimmer persönlich gegenüber sitzt? Wir haben gleich ein Beispiel, wie das sehr effektiv funktionieren kann. Wir diskutieren aber auch, wie groß die Herausforderungen dabei sind für das Lehrpersonal und die Schulleitungen. Und wir zeigen Ihnen bei allem Verzicht und der Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie, wie Schüler und Studierende mit anpacken, damit der Alltag für diejenigen weiter funktioniert, die jetzt am meisten geschützt werden müssen. Schleppend, das ist wohl die richtige Beschreibung. Nur schleppend werden Deutschlands Schulen digital aufgerüstet. Ein paar hatten sich schon allein auf den Weg gemacht. Davon werden wir hier bei Campus und Karriere auch gleich hören. Aber die meisten sind angewiesen auf das Geld aus dem Digitalpakt, um den ja lange gestritten wurde. Jetzt gibt es das Paket, etwa 5 Milliarden Euro schwer. Aber abgerufen wird das Geld offenbar nur, wie gesagt, schleppend. Die jüngste Umfrage vom Digitalverband Bitkom sagt, 4 Bundesländer haben noch gar keine Förderanträge bewilligt. Über diese fehlende Digitalisierung klagen die Schulleiterinnen und Leiter im Land, denn eine digitale Schule könnte jetzt in Zeiten der Corona-Epidemie vieles erleichtern. Und es gibt weitere Probleme, die ihnen das Leben schwer machen. Heute hat der Verband Bildung und Erziehung in einer Telefonkonferenz eine Studie dazu vorgestellt. Thomas Wagner mit den Ergebnissen und mit Stimmen von Schulleiterinnen und Leitern.
Corona-Krise, alle Schüler zu Hause, Fernunterricht übers Internet. Doch wie genau? Nadja Wintermeier, Leiterin der Burkhard von Hohenfels Grundschule in Sipplingen am Bodensee.
Also generell in der Krise zeigt sich die Problematik oder die Problematiken, die jetzt eindeutig zum Vorschein gekommen sind. Und diese fehlende Digitalisierung ist eins der Probleme. Im Moment, Stand jetzt, sind wir noch in der Steinzeit.
Auf der anderen Seite haben wir jetzt nochmal eine deutliche Beschleunigung von Entscheidungen.
Stellt ein paar Kilometer weiter Hans Weber, Direktor des Gymnasiums Überlingen, fest. Allerdings.
Gewünscht hätten wir uns natürlich, dass unsere Überlegungen zu Lernplattformen und Cloud-Lösungen, an denen wir schon seit Monaten arbeiten, schon einen entscheidenden Schritt weiter gewesen wären.
Kurzum, in der Corona-Krise rächen sich die Versäumnisse bei der Digitalisierung der Schulen. Das sieht auch Udo Beckmann so, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung.
Wenn wir mal zurückdenken und wissen, dass es seit der Ankündigung von Frau Professor Wanker bis zur tatsächlichen Unterzeichnung des Digitalpakts 2 Jahre gedauert hat, dann können wir an dieser Stelle zumindest feststellen, dass wir 2 Jahre verloren haben.
Und die Umsetzung des Digitalpaktes verlaufe immer noch äußerst holprig. So steht es in jener Forsa-Umfrage über die Zufriedenheit der deutschen Schulleiter. Demnach fühlen sich nur knapp über die Hälfte aller befragten Schulleiterinnen und Schulleiter gut informiert darüber, wie Mittel aus dem Digitalpakt überhaupt abgerufen werden können. Auch Schulleiterin Nadja Wintermeier aus Sipplingen empfindet das Verfahren als umständlich und intransparent.
Wir waren zum Beispiel schon lange dran an der Umsetzung des Digitalpaktes Schule. Vor 2 Jahren haben wir den Medienentwicklungsplan und die ganzen notwendigen Schritte gemacht. Und jetzt hat man diese elektronische Online-Plattform erfunden, wo man das wieder von neuem eingeben muss. Ich weiß nicht, welchen Sinn es haben soll. Für mich ist es einfach zusätzliche Arbeit unnötige. Und es verzögert das Ganze.
Kein Einzelfall, wie aus der vom Verband Bildung und Erziehung heute vorgelegten Umfrage hervorgeht. Demnach ging es im vergangenen Jahr ganz allgemein mit der Zufriedenheit der Schulleiter im Land ziemlich bergab, so Verbandsvorsitzender Udo Beckmann.
Sehr gerne üben ihren Beruf nur noch 42% der Schulleitung aus. Das ist ein deutlicher Rückgang von 16 Prozentpunkten seit dem letzten Jahr. Dahingegen steigt der Anteil derer signifikant, die eher bzw. sehr ungern zur Arbeit gehen, um 7%.
Hauptursachen dieser großen Unzufriedenheit der Schulleiter: steigender Verwaltungsaufwand, ein ständig wachsendes Aufgabenspektrum und, wie es in dem Forsa-Papier heißt, der Umstand, dass die Politik bei ihren bildungspolitischen Entscheidungen den tatsächlichen Schulalltag nicht beachte. Ganz wichtig auch, 76% aller befragten Schulleiterinnen und Schulleiter beklagen sich über die Überbelastung des Lehrerkollegiums. Es fehle an Personal. Das bestätigt auch aus der Sicht des Praktikers Hans Weber, Schulleiter des Gymnasiums Überlingen.
Da wird man sich sicherlich zunächst eine Personalreserve an den Schulen wünschen. Und man braucht diese Lehrerreserven an den Schulen in einem relativ hohen Maß, bezogen auf mehrere Fächer. Denn sonst hat man zwar eine Lehrkraft übrig, aber möglicherweise nicht mit der Lehrbefähigung für das Fach, das gerade zu ersetzen wäre.
Daneben geht aus den Ergebnissen der Umfrage hervor, dass es nur an der Hälfte aller Schulen sogenannte multiprofessionelle Teams gibt. Dabei unterstützen neben den Lehrern auch Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiter und Schulpsychologen die Schulleitungen bei ihren Aufgaben. Schließlich die Frage, wie geht es weiter an den Schulen im Zuge der Corona-Krise? Der VBE-Vorsitzende rechnet derzeit damit, dass die Schulen auch im Zeitraum nach Ostern noch geschlossen bleiben.
Wir müssen nur auch hier aufpassen, dass die Herangehensweise in den einzelnen Ländern nicht zu stark auseinanderdriftet, sondern dass man die Maßnahmen gemeinsam abstimmt, damit es zu einem möglichsten bundeseinheitlichen Vorgehen kommt.
Eine Studie des VBE von Thomas Wagner vorgestellt, die zeigt, wo den Schulleitungen der Schuh drückt. Und apropos einheitliches Vorgehen in der Corona-Krise. Nach mehreren anderen Bundesländern hat heute auch Baden-Württemberg entschieden, alle Abschlussprüfungen an den Schulen zu verlegen. Der Beginn aller zentralen Abschlussprüfungen wird auf die Zeit ab dem 18. Mai verlegt. Wir bleiben noch mal beim Thema Digitalunterricht. Uns erreichen in diesen Tagen Berichte von stöhnenden Schülern, die viele, viele Aufgaben und Übungen vorgelegt bekommen, die sie jetzt allein bewältigen müssen. Teilweise müssen sie die Arbeitsblätter ausgedruckt in der Schule abholen. Oder uns berichten Eltern, dass auch zu große Dateien per Mail verschickt werden, dass sie kaum runterladen können. Viel praktikabler sind da digitale Lernplattformen, die auch funktionieren und die alle bedienen können. Das Berliner John-Lennon-Gymnasium zum Beispiel arbeitet seit gut 3 Jahren digital und geht dementsprechend entspannt mit der Situation in Corona-Zeiten um, wie unser Reporter Ralf Pauli erfahren hat.
Noch muss sich Schulleiterin Antonetta Berisha an die Stille gewöhnen. Seit Anfang der Woche sind sie und ihre Kollegen allein im John-Lennon-Gymnasium in Berliner Stadtteil Mitte. Die 850 Schülerinnen und Schüler müssen wegen des Coronavirus zu Hause bleiben. Lehrerin Berisha kommt dennoch. Unterricht vorbereiten, zum Beispiel Kunst in der 10C.
Geplant war ja, dass ich mit den Schülerinnen und Schülern zeichne, was ich jetzt natürlich nicht machen kann. Es gibt meiner Meinung nach 2 Sachen, die ich machen kann. Entweder ich gehe jetzt in den Bereich des Zeichnens mit Apps oder mit digitalen Hilfsmitteln oder ich lasse die Schülerin diese Zeichnung zu Hause anfertigen, fordere sie auf, die zu fotografieren, hochzuladen und mir zuzuschicken.
Aber nicht per Mail, sondern über die Lernplattform It's Learning, mit der Berisha und ihre Kollegen schon seit 3 Jahren regelmäßig arbeiten. Also Unterrichtsmaterialien rumschicken, Arbeitsaufträge stellen, auf Schülerfragen antworten und deren Mitarbeit benoten. Wie das geht, zeigt die 49-Jährige auf ihrem Laptop.
So sieht das dann aus. Also ich habe die Aufgabe erstellt, habe die mit einer Frist belegt, kann dann selbst definieren, ist eine Hausaufgabe, ist das eine Aufgabe, die im Unterricht gemacht werden muss. Und kann hier auch sagen, die Ergebnisse sind für Schüler sichtbar oder nicht. Also wenn ich möchte, dass die untereinander die Aufgaben sich anschauen, dann kann ich das auch einstellen.
Was sich Kunstlehrerin Berisha im Lernklassenzimmer für ihre CNC ausdenkt, landet automatisch bei den Kursteilnehmern. Schließlich haben alle Schülerinnen und Schüler am John-Lennon-Gymnasium ihren eigenen Account bei der Lernplattform. Und auch an privaten Laptops oder iPads fehlt es glücklicherweise nicht. Eigentlich beste Voraussetzungen, um den Schulstoff auch zu Hause gut zu meistern. Trotzdem läuft der digitale Unterricht bisher auch nicht reibungslos, erzählt Finn aus der 11. Klasse.
Es war natürlich heute auch noch ein bisschen schwierig, weil wir natürlich nicht die einzige Schule sind, die mit diesem Tool arbeitet und die dementsprechend gerade leistungstechnisch erstmal Server, Speicher nachkaufen müssen, weil das teilweise schon schwierig war, in die Plattform überhaupt reinzukommen.
Mehr als ein paar Matheaufgaben musste er aber bisher auch nicht machen. Noch sind nicht alle Lehrer dazu gekommen, ihre Aufgaben auf It's Learning rumzuschicken. Manche müssen sich auch erst noch stärker in das Programm einarbeiten, berichtet Finn. Dennoch findet er die Lernplattform insgesamt ziemlich gut.
Das Praktischste ist ganz einfach wirklich die Kommunikation, also die Möglichkeit, diese Chatfunktion mit den Lehrern zu haben, dass man mit denen wirklich schnell schreiben kann. Die antworten dann auch meistens schneller als auf irgendwelche Mails.
Auch Schulleiterin Antonetta Berisha chattet aus gutem Grund gerne mit ihren Schülern.
Ich bekomme eine Nachricht, kann sofort sehen, aus welchem Kurs das ist, kann darauf antworten, kann auch dann, bevor ich jetzt jemanden bitte, schön, dass du anrufst, erreich mal bitte alle anderen, kann ich aber auch die Mitteilung einfach in den Kurs reinsetzen, dann lesen die das.
Zumindest hoffen Berisha und ihre Kollegen das. Wirklich kontrollieren können sie ohnehin nicht, was die Schüler zu Hause lesen und wann sie es tun. Für Sprachlehrer Nico Wirz liegt darin aber auch ein Vorteil. Denn aus seiner Sicht leidet der klassische Schulunterricht vor allem daran,
dass wir die Schüler in der Regel dazu zwingen, alle im gleichen Tempo zu lernen. Und dann haben wir immer ein paar sehr schnelle und sehr, sehr begabte Schüler, die sich langweilen, die unterfordert sind. Jetzt haben wir die Chance, dass wirklich jeder Schüler in seinem eigenen Tempo arbeiten kann.
Das Ganze hat jedoch seinen Preis. Rund 6.500 Euro gibt die Schule im Jahr dafür aus. Deutsch- und Englischlehrer Nico Wirz ist überzeugt, spätestens jetzt, unter Corona, macht sich die Lernplattform aber vollends bezahlt. Auch Elfklässler Finn findet den digitalen Unterricht bislang ziemlich okay.
Es war dann schon ganz cool eigentlich, dass man nebenbei sich seine Musik anmachen konnte und dann halt langsam da ein bisschen anfangen und dann, wenn einem danach war, ein bisschen Mathe gemacht. Und das war schon gut und das hat, finde ich, auch ganz gut funktioniert.
Solidarisches Miteinander, wie bei uns gerade zu beobachten, im Kollegenkreis, unter Freunden und in Nachbarschaften, gibt es natürlich nicht nur in Deutschland.
Campus und Karriere, international.
Auch in den USA rückt man zusammen. Auch hier haben inzwischen alle Schulen geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Das heißt aber nicht nur, dass der Unterricht ausfällt, sondern auch die Schulkantinen sind dicht. Und somit bekommen Kinder, deren Eltern weniger Geld haben, auch keine warme Mahlzeit und es fehlt vielleicht überhaupt an Essen. Geht gar nicht, hat sich unter anderem eine Schule in Arlington im Westen der USA gesagt und die Kantine deshalb wieder geöffnet. Thorsten Teichmann war für uns dort.
Die Türen am Haupteingang der Kenmore Middle School mit ihren silbernen Rahmen bleiben für Kinder seit einer Woche geschlossen. Doch auf Fernsehbildern aus Arlington, südwestlich der Hauptstadt Washington, ist zu sehen, dass vor dem Schuleingang Tische aufgebaut sind. Helfer verteilen dort Plastiktüten mit Essen.
Es ist das typische Schulessen für Frühstück und Mittag. Wir haben Granola-Riegel, Müsli, Muffins, Joghurt und für den Mittag Sandwiches mit Hühnchen.
Das ist Amy McCloskey. Sie arbeitet sonst in der Verwaltung der Schule. Jetzt verteilt sie Essen. Denn überall in den USA haben Bundesstaaten den Unterricht ausgesetzt im Kampf gegen die steigende Zahl an Infektionen mit dem Coronavirus. Aber die Schulkantinen kochen weiter.
Die Schüler kommen, weil sie sonst ein freies Mittagessen in der Schule bekommen, denke ich mal. Und nun warten sie auf die nächste Mahlzeit hier.
Schüler und deren Eltern sind zum Teil auf den freien Schullunch angewiesen. Für einige Schüler ist es die einzige Chance auf eine warme Mahlzeit am Tag. Darauf sollen sie trotz Gesundheitskrise und geschlossener Schulen nicht verzichten. Es ist eine gewaltige Anstrengung. Der Schulbezirk Cesar Rogers im Bundesstaat Delaware fährt das Essen sogar aus, wie der Chef des Ernährungsprogramms Paul Rogers im Lokalfernsehen erklärt.
Wir stellen keine Fragen. Die Kinder kommen von überall. Sie müssen nicht mal aus dem Schulbezirk sein. Sie erhalten eine freie Mahlzeit.
Food Insecurity, also die Unsicherheit von Familien, genügend Essen auf den Tisch stellen zu können, betrifft nach einer aktuellen Schätzung 37 Millionen US-Bürger. 11 Millionen Betroffene sind Kinder.
Ja, right. Thank you so much.
Das Rückgrat für schnelle Versorgung sind die Schulkantinen. An der Kenmore Middle School in Arlington verteilen Amy McCloskey und Helfer am Vormittag 500 Tüten mit Mahlzeiten.
In der Küche wird zubereitet und wir verteilen hier vorn. Wir kochen also ständig zwischen 11 und 13 Uhr.
Mit Geld aus einem Hilfspaket des US-Kongresses sollen zusätzliche freie Mahlzeiten finanziert werden. Für den Moment greift die Verwaltung der Kenmore Middle School auf bestehende Hilfen zurück.
Unser Angebot wird finanziert aus einem Topf für freie Mahlzeiten in den Sommerferien. Wir haben um Erlaubnis gebeten und werden vom Landwirtschaftsministerium unterstützt.
Sie sei nicht traurig, dass Schüler auf die freie Mahlzeit angewiesen sind, sagt McCloskey noch. Sie empfinde vielmehr Dankbarkeit und Glück, dass dieses Angebot möglich ist.
Das Mittagessen für Kinder aus Familien, die wenig Geld haben, das muss auch in Deutschland gesichert werden, so ähnlich wie wir das jetzt gerade aus den USA gehört haben. Das fordert der Kinderschutzbund. Er hat errechnet, dass für rund 3 Millionen Kinder und Jugendliche im Moment das kostenlose Mittagessen in Kita oder Schule wegfällt. Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, findet, so wie auch der Wirtschaft gerade unbürokratisch geholfen werde, solle die Regierung auch diesen Familien unter die Arme greifen. Und die USA, wie gesagt, machen es uns vor, sind vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Wer Hilfe braucht, wer zu den Schwächeren in diesen Zeiten gehört, der braucht Hilfe und der soll sie auch bekommen. Das sagen sich auch Schülerinnen und Schüler sowie Studierende hier bei uns in Deutschland. Zwei Initiativen hat Nicole Albers für Campus und Karriere im Münsterland aufgespürt. Statt jetzt nur zu lernen oder, wie sowieso nicht mehr erlaubt, sich in Gruppen etwa im Park zu treffen und damit die Ausbreitung des Virus noch zu beschleunigen, besorgen diese Kinder und Jugendlichen ehrenamtlich das Nötigste für diejenigen, die zum eigenen Schutz besser nicht mehr vor die Tür treten.
Ja, Getränk hat sie gesagt, Nudeln, Orangenmarmelade, Kartoffeln, Äpfel wären auch nett und Milch und ein paar Konservensachen. Ich denke, das kriegen wir alles, oder?
Lasse Fioff sitzt mit zwei Freunden im kleinen Städtchen Rehde im Münsterland zusammen und geht eine Einkaufsliste durch. Lebensmittel für den täglichen Bedarf, nicht etwa für sich selbst oder ihre Familien, sondern telefonisch durchgegeben von einer älteren Dame aus Rehde. Das passiert seit einigen Tagen immer öfter, denn die jungen Leute bieten einen Einkaufsservice an unter dem Motto Rehde Together.
Wir haben telefoniert. Dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir halt irgendwas tun können für die Menschen, weil wir halt so viele Schüler in unserer Gruppe haben, die jetzt ja durch die Schuleinschränkungen viel Zeit haben. Ja, und daher haben wir jetzt dann halt uns überlegt, was können wir am besten tun und sind darauf gekommen, dieses Hilfsprojekt ins Leben zu rufen, damit wir halt den alten Leuten, die jetzt zur Risikogruppe gehören, Nächstenliebe zeigen können und auch Solidarität grundsätzlich nach außen hin ausstrahlen.
Lasse und seine Freunde leiten die Messdienergruppe der Gemeinde St. Gudula in Rehde und normalerweise organisieren sie Freizeitprogramme, bei denen es vor allem um Spiel und Spaß für die jüngeren Messdiener geht. Doch alle Aktionen liegen auf unbestimmte Zeit auf Eis.
Und daher bietet sich das einfach an, jetzt wo wir keine Gruppenstunden haben, keine Aktionen, unsere Aktion ist ausgefallen, kann man ja irgendwas anderes machen. Wo ist das Problem, ne? Okay, also wir brauchen auch Wasser, das steht da hinten.
Ja.
Genau, dann brauchen wir noch Obst und Gemüse.
Großeinkauf im Supermarkt. Mittlerweile haben sich noch mehr Senioren gemeldet. 10-mal war die Gruppe am ersten Tag bereits unterwegs. Doch sie gehen davon aus, dass jetzt zunehmend mehr Leute den Service nutzen wollen. Das Team fühlt sich gut gerüstet, denn etwa 50 Jugendliche stehen auf Abruf bereit.
Und wollten jetzt fragen, ob wir bei Ihnen ein paar Flyer auslegen dürfen. Und
auch in Münster hat sich so eine Gruppe gebildet. Lena Balitzki studiert eigentlich Medizin, aber seit etwa einer Woche beschäftigt sie sich nur noch mit ihrer neuen Aufgabe, der Einkaufshilfe Münster. Momentan klappert das Team Apotheken, Krankenhäuser und Arztpraxen ab, um Werbung für ihren Service zu machen.
Am Mittwoch bin ich aus dem Urlaub gekommen, aus Marokko. Ich bin froh, dass ich den Weg noch hierher geschafft habe. Und so mein bester Freund aus dem Studio hat mich einfach angerufen abends und hat gesagt, Lena, hast du Lust, was auf die Beine zu stellen in der Situation, dass wir irgendwas bewegen können? Und ja, so kam die Idee.
Die ersten Tage war die Gruppe zunächst nur mit der Organisation beschäftigt. Einen Flyer gestalten, Werbung schalten und vor allem Leute finden, die mitmachen. Übers Internet und Social Media. Und dann ging alles rasend schnell.
Und hatten wirklich auch innerhalb von 15 Stunden über 300 Freiwillige. Ja, das war wirklich Wahnsinn. Wir haben auch immer noch, obwohl wir dann dieses Rekrutierungsformular geschlossen haben, haben wir immer noch weiter Mails bekommen. Wir wollen helfen. Die Leute waren wirklich zu allem bereit. Von einfach nur, dass sie gesagt haben, ich habe sogar ein Auto, ich kann auch ganz weit rausfahren, dass wirklich der letzte kleinste Ortsteil von Münster diese Information erfährt.
Mittlerweile gibt es schon einige Menschen, die den ehrenamtlichen Einkaufsdienst in Anspruch nehmen.
Hallo.
Wir haben den Kassenbonger reingelegt.
Ja.
Das müsste eigentlich genau. Alles sein, wenn noch was fehlt.
In Rehde steht das Messdiener Einkaufsteam vor der Haustür eines älteren Mannes und stellt Getränke und eine Tasche mit Lebensmitteln vor die Haustür. Nach dem Klingeln treten die Einkaufshelfer ein paar Meter zurück. Persönlicher Kontakt nur aus der Entfernung. Das Geld für den Einkauf legt der Kunde auf die Fußmatte. Höfliche Umgangsformen in Zeiten von Corona.
In unserem Alter, ich bin 79, da hat man schon ein bisschen Sorge, dass man das kriegt.
Aber vor allem ist er dankbar für die Hilfe.
Ich finde das sehr gut. Ich finde das sehr schön. Das ist schon in Ordnung. Werden wir, wenn es so lange dauert, noch mal öfter in Anspruch nehmen. Ne?
Musiker, Fotografinnen und Fotografen, Künstlerinnen und Künstler, Heilpraktiker oder Dolmetscher, alles Berufe, in denen es besonders viele Solo-Selbstständige und Freiberuflerinnen und Freiberufler gibt. Sie treffen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise besonders hart. Wegen abgesagter Messen und Konzerte oder weggebrochener Aufträge sind für viele die Umsätze über Nacht in den Keller gerauscht. Deshalb legt die Regierung einen Hilfsfonds auf. Wie das Geld dann tatsächlich bei den Betroffenen ankommt und wie sinnvoll diese Hilfe ist, das ist Thema morgen bei Campus und Karriere. Und Sie können sich gerne an der Diskussion ab 14.05 Uhr beteiligen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung oder beschreiben Sie Ihre Situation gern unter campus@deutschlandfunk.de oder Sie rufen uns heute schon an unter 00800 4464 4464. Weggebrochene Einnahmen, Selbstständige und Freiberufler in der Corona-Krise. Das ist das Thema in Campus und Karriere morgen ab 14.05 Uhr. Ich sage danke fürs Zuhören für heute. Mein Name ist Stefanie Gebert. Bleiben Sie gesund. Tschüss.